Also ich bin ja früher auch in Wohnungen rein. Also ich weiß, was du zu Hause haben solltest und was nicht. Und ich habe nichts zu Hause. Eine Frage habe ich noch. Was würdest du machen, wirklich, wenn bei dir zu Hause eingebrochen wurde und am Ende kommt raus, ich war drin? Ich würde mich kaputt.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu dem einen Podcast, den ihr hört, der keine Sommerpause macht. Die beiden Typen, die durchziehen, egal wo sie sind. Ob sie irgendwo in einem Zelt im Wald schlafen, ob sie gerade noch einen Grizzly mit bloßen Händen erlegt haben oder ob sie irgendwo in einer Abwasserbaracke einfach nur chemischem Müll ausgesetzt sind. Wir sind für euch da, egal wann immer wir auch können. Hey, mein kleiner Sonnenschein, euer Jean Kosa, ich begrüße dich hier bei Bratwurst und Baklava der neuen Folge.
Guten Tag, Bastian Bielendorfer.
Guten Tag. Wie geht es Ihnen?
Gut, und Ihnen?
Wir sind weit auseinander. Du bist gerade in der Türkei bei Modi. Ich bin mitten im Dschungel auf Ladik. Das ist eine kleine Seychelleninsel. Und ich schlafe heute Nacht in einer Hütte oder in einem etwas hüttenartigen in den Bergen. Also hier gibt es keine Tür und kein Fenster. Es ist eine offene Hütte im Wald. Das wird sehr lustig.
Hast du keine Angst, Alter?
Vor mir haben die Tiere Angst. Du weißt, wie ich bin. Weißt du, also wenn ich hier hinkomme, alle Moskitos verziehen. Nein, ehrlich gesagt, ich bin komplett zerstochen. Wir waren bis eben noch in einem anderen Gebäude. Am Strand. Ich habe über 100 Mückenstiche und seit gestern auch Flohbisse. Ich habe gedacht, das reicht mir noch nicht an Intra- und Extra-Parasiten. Ich gebe mir noch ein bisschen was. Flöhe übertragen ja Würmer, wie ich gelesen habe. Das gefällt mir auch sehr gut dazu.
Stopp, jetzt warte. Das sind mir gerade zu viele Krankheiten und zu viel Erlebnis auf einmal. Also du bist im Dschungel?
Ich bin im Dschungel.
Und ab heute, du bist, obwohl du in geschlossenen Räumen warst, bist du komplett zerfressen und zerfetzt?
Richtig. Jetzt habe ich gesagt, ich will die Natur noch mehr herausfordern.
Ich habe mal gelesen, dass ein Typ, das war nicht auf den Seychellen, das war aber Costa Rica war das, glaube ich. Mhm. Es war auch ein Tourist und der hat auch in so einer offenen Hütte gepennt. Weißt du, das bieten die ja dort auch an, so ja. Im Dschungel mit diesen Hütten. Und dann, morgens aufgewacht, Digga. Und Schlange.
Schlange, er hat eine Schlange in der Hose gehabt?
In seinem Arschloch.
In seinem Arschloch, Schlangenarschloch.
Python ist in sein Arschloch rein. Mhm. Und wieder raus und dann wieder rein.
Ich weiß nicht genau, hieß die Python Erik und war ein 33-jähriger Yogalehrer, man weiß es nicht. Das wird mir nicht passieren, aber natürlich, es gibt hier Infektionskrankheiten, aber ich reibe mich einmal am Tag mit 1 Zentimeter dick Cortisoncreme ein, sodass nichts passieren kann. Über den ganzen Körper wie so eine Art Glasur auf einem... Wie so eine Himbeerglasur auf einem Cheesecake. Ich bin allergisch gegen alles, deswegen ist das ja auch völliger Wahnsinn. Meine Frau, du hast keine Vorstellung, wie groß meine Mückenstiche aussehen. Ich bestehe nur noch aus Mückenstichen. Und all die Repellents, die man so kaufen kann, helfen dagegen leider nicht. Aber ich bin ja eine Art organischer Übermensch. Also mein Körper resorbiert die Mückenstiche einfach. Ich sehe aus wie ein Warzenschwein, ich sehe aus wie so eine Oggerkröte, es ist ganz schlimm. Aber immerhin bin ich nicht vom Nasenbär gebissen worden. Wie ist denn bei dir, Sonnenschein?
Aber warte mal, deine Flöhe, was ist jetzt mit den Flöhen?
Ja, Flöhe, wir waren am Strand, wunderschön, es heißt Grand Anse, also der große Strand, ist gar nicht so groß, aber da waren wundervolle türkisfarbene Wellen und diese ich glaube, es sind riesige weiße Granitsteine, die da am Strand liegen. Also die Seychellen sehen wirklich so aus, wie man sich das Paradies vorstellt. Die Menschen sind unglaublich nett. Niemand labert dich an, um dir irgendwie was zu verkaufen. Die Leute sind total freundlich und lustig und respektvoll. Man verdient hier auch einigermaßen gut, besonders für Indischen Ozean im Verhältnis. Mhm. Und da kam ein kleiner Hund, der am Strand wohnt und wollte uns kuscheln. Und ich habe meiner Frau schon gesagt, besser nicht kuscheln. Dann haben wir ihn so ein ganz bisschen gestreichelt und danach hatte ich eine Menge Flohbisse. Aber auch das werde ich abschütteln, seien wir ehrlich.
Und was ist dann? Und dann kriegst du Würmer oder was?
Naja, also in Deutschland ist es so, ich vermute mal hier auf den Seychellen auch, dass Flöhe oft Würmer übertragen. Das heißt, wenn dann Hund zum Beispiel zu Hause, Otto hatte auch schon mal Flöhe, wenn der Flöhe hat, das passiert, Hunde übertragen das miteinander, wenn sie miteinander spielen und so. Und die Flöhe dich beißen, also Hunde Flöhe den Menschen beißen, übertragen sie oft Würmer.
Da und muss dann man sich entwurmen, Alter.
Da muss man sich entwurmen, ja. Das ist aber mit einer Tablette getan. Dann scheißt du ein bisschen Spaghetti und dann ist wieder gut. Ist jetzt nicht gerade sehr schön, sich vorzustellen, aber gehört dazu.
Alter, was ist das? Wie krass ist der Urlaub dieses Jahr bei dir, Basti?
Ja, ich bin einfach Survival-Basti, verstehst du? Nächstes Jahr lasse ich mich wie Rüdiger Neberg nackt im Dschungel abseilen. Kennst du noch Rüdiger Neberg, den, ich glaube, Bäcker aus dem Münsterland? Der Survival war sein, er ist leider tot, er hat sich das Leben genommen vor ein paar Jahren. Aber Rüdiger Neberg war ein fantastischer, vielleicht der größte deutsche Survival-Experte aller Zeiten, lange vor Bear Grylls. Ich glaube, ein Bäcker aus dem Münsterland, also er war Konditor oder Bäcker ursprünglich. Und der Typ war eine Überlebensmaschine. Der hat sich wirklich schon in den 70er, also 80er Jahren, hat er sich nur in Unterhose mit einem Klappmesser im Amazonas absetzen lassen. Wochenlang war er verschollen, hat sich irgendwie von ausgeweideten, verendeten Tieren ernährt, hat Regenwürmer gegurgelt, was weiß ich, der hat alles gemacht. Und der hat immer überlebt. Der war eine absolute Bestie. Rüdiger Neberg, absolute Legende im Survival-Bereich, glaube ich. Cooler Typ. Ich habe den leider nie getroffen.
Es gibt ja Naked Survivor. Kam ja immer auf D-Max, wo die irgendwo in Australien sich nackt auf eine Route begeben. Aber apropos Überleben, Alter, ich habe ehrlich gesagt vor 3 Tagen jetzt auch, weil du beim Intro hast ja noch gesagt, wenn man gegen einen Grizzly kämpft, ich habe The Revenant, heißt es, glaube ich.
Revenant?
Mit Leonardo DiCaprio.
Revenant, ja, wo er, genau, Revenant, wo er ja. Den, ja, wo er den Oscar für bekommen hat. Jahrelang hat Leo alles, er musste schon gegen Grizzly kämpfen. Ist ein super Film. So krass ist das, glaube ich, nie passiert, weil die Wunden, die der da, also er ist ja in der Wildnis ausgesetzt oder geht verloren in der Wildnis und kämpft dann gegen einen Kodiak oder einen Grizzlybären und der reißt ihm den kompletten Rücken auf. Ich glaube, im Realfall hätte er das nicht überlebt und die Infektion danach hätte er auf jeden Fall nicht überlebt.
Es ist mit blutenden Wunden durch den Dreck. Eine wahre Begebenheit.
Ja, ja.
Es ist eine wahre Begebenheit, aber ich habe jetzt mal recherchiert, weil ich fand so krass, der Typ, also im Film ist es ja so, dass die ja irgendwie irgendwo in den USA, ich weiß nicht, ob das jetzt ja eher Westküste ist, wo die sich bewegen, weil das war ja auch in der Nähe von Canyons und so.
Nee, ist keine der tiefste Norden. Der tiefste Norden.
Im Norden waren die da?
Ja, ja.
Auf jeden Fall haben die da ja Biberfelle gesammelt. Also haben Biber gejagt und dann die Felle. Und währenddessen wurden die überfallen und sein Sohn wurde von einem dieser Typen, mit denen er unterwegs war, wurde sein Sohn umgebracht.
Und also der originale Hugh hieß er, glaube ich, oder wie hieß er?
Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit K oder so. Auf jeden Fall handelt ja der ganze Film davon, dass er diesen Mörder finden will und ihn umbringen will. Mhm. Jetzt habe ich recherchiert, Alter. Die wahre Geschichte war folgendermaßen, der wurde wirklich von den Bären auch angegriffen.
Hugh Glass hieß er übrigens, Hugh Glass.
Er wurde umgebracht, er hatte gar keinen Sohn da in der wahren Geschichte. Er wurde von den Bären angegriffen, aber seine Kollegen haben ihn wirklich in der Wildnis zurückgelassen. Aber einer dieser Kollegen hat sein Gewehr geklaut. Und deswegen hat er all diese gesamte Zeit, in der er wieder zu sich gekommen ist und hat dann jahrelang diesen Typen gesucht, nur um sein Gewehr wieder zurückzubekommen. Aber dieser Typ, der ihm das geklaut hat, der war inzwischen beim Militär, also konnte er nicht mehr töten, weil hätte er ihn angegriffen, hätte die Todesstrafe bekommen. Dann hat er einfach dem Lieutenant gesagt, hey, der hat mein Gewehr geklaut, der hat gesagt, gib ihm sein Gewehr zurück und dann war die Geschichte vorbei.
Das ist so deutlich krass. Weniger spektakulär als das, was in dem Film passiert ist.
Ja, aber so krass, Digga. Überleg mal, jemand klaut dir dein Gewehr, du so, ist mir scheißegal, ich such den Bastard jetzt jahrelang.
Nachdem ich den Grizzly-Angriff überlebt habe, das hat er wohl wirklich, also er hat wohl wirklich einen Grizzly-Angriff überlebt.
Ja, das hat er überlebt,
Er schläft ja dann auch irgendwie in einem ausgeweideten Elch oder Rentier oder so, um die Nacht zu überleben und so. Und das hat Leonardo natürlich auch alles gemacht.
Leonardo Pferd war das, glaube ich. Das war sein Pferd, was über die Klippe gefallen ist.
Ein Pferd reingekrochen, genau. Ja, es ist erstaunlich, was Menschen überleben konnten und können. Was wir beiden überzivilisierten Heinis, ich kriege ja schon Infektionen, wenn ich nur doof in die falsche Richtung gucke. Ich würde gar nichts überleben, verstehst du? Ich hätte gar keine Chance. Ich habe früher immer gerne so Sachen geguckt, Bear Grylls und so, weißt du, wo Bear Grylls dann zum Beispiel, es gibt eine Folge, Bear Grylls kennst du, oder? Den englischen Survival-Experten, der dann ein paar Jahre später, den gibt's immer noch. Also der ist so irgendwie ehemaliger Special Forces oder so, hat beim.
Ja, genau, dieses ne, Model. Das ist so ein Model-Typ so.
Model würde ich jetzt nicht sagen, aber ist kein schlecht aussehender Typ auf jeden Fall. Und einmal hat er noch, kennst du das Bild, wo der von der Biene gestochen wurde? Gib mal Bear Grylls Sting bei Bee ein. Er ist allergisch gegen Bienenstiche oder zumindest eine allergische Reaktion bekommen. Er, wirklich, das gesamte Gesicht sieht aus, als hätte man ihn aus Butter geformt. Google
ich kann,
das mal.
Ich kann nicht ins Internet hier.
Nein, wirklich nicht.
MacBook, ja.
Das ist
aber vielleicht
schade.
Könnt ihr das hier eingeben.
Hier zu Hause, könnt ihr euch, wenn ihr Bear Grylls Stung bei Bee eingibt, sowas habt ihr noch nie gesehen. Der Typ hat eine Reaktion. Also selbst bei Hitch, der Date-Doktor, wo Will Smith das kriegt, ist nicht vergleichbar. Ist einfach sein gesamtes Gesicht. Und bei diesen Survival-Folgen, die er gemacht hat, unter anderem einmal erklärt er, wie man zum Beispiel dreckiges Wasser trinken kann. Weißt du, wie man dreckiges Wasser trinken kann? Also zum Beispiel, du bist am Verdursten und du findest Wasser, in dem irgendwie ein verendetes Tier liegt.
Hattest
so?
Du mir mal erzählt, ja, da war, ich glaube mit Kohlefiltern, gell?
Also nein, mit Asche, Einlauf, mit Asche. In den Arsch. Mit dem Schlauch
so,
in den Arsch.
Stimmt, ja. Arschlochfilter.
Arschlochfilter, der klassische Arschlochfilter. Man muss das Wasser direkt in seinen Popo führen, weil die Resorption innerhalb des Darms der Flüssigkeit ist möglich und das ist weniger schädlich, als wenn man jetzt das verdorbene Wasser trinken würde, wo es erst über den Magen geht und einen dann krank macht.
Aber ich
und dann
gibt es
halt
gelesen,
eine Folge, wo er so Dreckwasser in seinen Hintern reinführt. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Ich habe auch mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob das echt ist. Also wenn man ganz viele Mückenstiche und Flohbisse hat, dann, dass man sich Zeigefinger und Mittelfinger in den Arsch schieben muss. Und das hilft dann, Basti. Also
wenn du bei der medizinischen Empfehlung nicht lachst, dann würde ich sie auch ausprobieren. Aber ich habe das Gefühl, dass Dr. Kosa sich damit auch was ausgedacht hat.
Nein, ich stelle mir das so richtig vor, dass du dann alleine so irgendwo im Dschungel, weißt du, wo keine Fenster sind, du so, verdammt, vielleicht hatte der Türke doch recht. Warte mal ganz kurz, ich mache noch ein bisschen Sonnencreme drauf. Ah ja, oh, das fühlt sich ja gut an. Oh, es juckt schon viel weniger. Oh ja, es juckt schon. Ja, aber Alter, was ist, wenn sich das bei dir jetzt entzündet? Du bist ja mitten in the jungle.
Ja, ich bin natürlich, ich habe Antibiotika dabei für den Notfall. Habe ich wirklich. Also, weil die Chance wirklich besteht, dass sich das bei mir entzündet. Du lachst ja immer über meine Infektionen, aber
ja,
leider bin ich wirklich nah an der Infektion gebaut, wie man auch sagt. Meine Lieblingsszene von Rüdiger Neberg ist übrigens, wie er Enten jagt. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber das kann man durchaus als kleines Revival. Das hier ist ja eine Gratisfolge, die ihr bekommt. Wir verdienen damit nichts. Wir machen die einfach nur, weil wir euch so lieb haben zu Hause, damit ihr nicht im Sommer alleine zu Hause sitzt. Rüdiger Neberg jagt
Kakapo.
Enten. Nee, Enten. Weißt du noch, wie Rüdiger Neberg Enten jagt? Es kann sein, dass ich das vor 300 Folgen mal erzählt habe.
Ich weiß es nicht mehr, nee.
Es gibt eine Szene, wo Rüdiger Neberg halt zeigt, wie man Enten jagt. Und dann nimmt er so einen Stein, da schwimmen so Enten in so einem Teich und dann schmeißt er der Ente einfach so den Stein an den Kopf. Und die Ente macht quack, quack, quack. Ne? Und dann ist er halt tot. Und
mit
dann
dem
denkst du,
Stein?
Okay, jetzt hat er... Ja, mit dem Stein. Du kannst eine Ente einen Stein an den Kopf werfen, dann ist sie halt tot. Aber wenn du mehr als eine Ente brauchst, das ist wirklich eine der skurrilsten Sachen, die ich je gesehen habe. Da hat er gezeigt, wie er mehrere Enten jagt. Und dann nimmt er diese tote Ente, höhlt die aus von innen komplett, schneidet der vorne in die Brust so zwei Löcher rein und setzt sich die Ente komplett auf den Kopf. So, einfach so eine komplette Ente hat er dann auf dem Kopf. Und dann schwimmt er durch den Teich mit der Ente auf dem Kopf. Und ist so gesehen getarnt als Ente. Und dann sieht man, wie er zwischen die anderen Enten schwimmt und einfach diese runterzieht. So, weg sind sie.
Nein.
Und so fängt man, also das ist halt eine Entenmaske.
Was für ein Bastard.
Was für ein Bastard. Wenn du überleben musst, musst du überleben. Da müssen auch die Enten dran glauben, verstehst du?
Ja, aber Digga, warum soll ich dann 12 Enten töten?
Naja, für 12 Tage. Die 12-Tages-Ente, ich weiß es nicht.
Weil auch Ente 12 Tage hält irgendwo in der Wildnis,
wenn man sie sich direkt in den Arsch stopft, vielleicht schon.
Ja, stimmt, da wird sie haltbar. Mindestens haltbar bis 3 Arschlochtage. Guck mal, es gibt so 3 Arschlochtage und wenn du sie dir in den Arsch schiebst, dann hast du 3 Tage Ente.
Jetzt, wo du den Revenant gesehen hast zum Beispiel, du musst dir mal vorstellen, welches Level an nicht zivil oder wie sehr uns beide zum Beispiel die moderne Zivilisation weich gemacht hat. Also wie die Menschen früher überlebt haben. Ich lese im Moment ein Buch über so war die Zeit im Mittelalter von Ian Thorpwood oder so. Ist wirklich interessant wie das Leben im Mittelalter war, weil die Leute teilweise auch an falschen Annahmen gestorben sind oder weil sie Sachen halt einfach nicht wissen konnten. Zum Beispiel hat man im Mittelalter viel Kohl gegessen, man hat den Kohl aber so lange gekocht, bis alle Vitamine da drin weg waren. Weil man nicht wusste, dass wenn man ihn halt nur leicht kochen würde, das ganze Vitamin C und so, was im Kohl drin ist, erhalten bleibt. Dann sind die Leute teilweise reinweise an Skorbut verreckt, weil sie die Sachen zu lange gekocht haben, weil sie es halt nicht wussten. Man wusste es nicht. Oder halt auch andere Sachen, ne? Dann wird da erklärt, wie man als Bauer zum Beispiel, was die Besitztümer waren, was die wert waren, wie einfach das Leben war. Manche Menschen sind nicht weit weggekommen von dem, wo sie gelebt haben, weil sie gar nicht die Chance hatten, weit wegzukommen.
Andere ich glaub, dagegen die wollten sind weit vielleicht gereist. Gar nicht, ich glaube, die wollten vielleicht auch gar nicht weit wegkommen.
Ja, geht, aber also es ist zum Beispiel eine Fehlannahme, dass alle Analphabeten waren, das stimmt nicht unbedingt. Ab 1400 konnten viele Leute lesen und schreiben, aber News, solche Sachen, der König ist tot. Heute, keine Ahnung, Queen Elizabeth stirbt, 2 Sekunden später berichtet das ja jedes Internetseite der Welt berichtet, Queen Elizabeth ist gestorben. Das heißt, alle Untertanen von Queen Elizabeth wissen Bescheid, dass sie gestorben ist und dass es jetzt einen neuen König gibt und so. Aber damals, da mussten ja erstmal Leute rumreiten und mussten auf den Märkten, mussten dann Marktschreier stehen und bekannt geben, dass der König tot ist. Das heißt, es hat alles einfach viel länger gedauert.
Das erinnert mich an diesen japanischen Soldat, der nicht wusste, dass der Krieg vorbei ist und der irgendwie 20 Jahre im Dschungel sich versteckt
30 Jahre
hat.
Weitergekämpft hat, ja. Weil er dachte, bis 1973 oder so hat er im Dschungel gehockt und weitergekämpft gegen den nicht mehr existierenden Feind. Das ist Wahnsinn. Irgendwie Onogo Inochi oder so, keine Ahnung, weiß den Namen nicht mehr, aber das muss ich mir vorstellen. Stell mal vor, du hockst 28 Jahre in einem Bunker irgendwo im Dschungel und kämpfst gegen den Feind, der gar nicht mehr da ist.
Du, so irgendwann fick ich die. Wenn die jetzt vorbeikommen, die kriegen richtig Packung.
Ja, aber stell dir mal vor, 28 Jahre lang wartest du auf einen Feind, der schon nicht mehr kommen wird. Und du weißt es nicht.
Aber die Frage ist ja auch, ob ihm das, also ihm war es ja nie bewusst, dass der Krieg vorbei war. Ob er sich jetzt danach gedacht hat, scheiße. Weil er hat sich ja die ganze Zeit gedacht, guck mal, ich bin so schlau, die finden mich nicht.
Ja, also ich weiß nicht, was er emotional gefühlt haben wird, aber es wird auf jeden Fall ein seltsamer Moment gewesen sein, als ihm klar geworden ist, dass er nicht mehr kämpfen muss oder schon lange nicht mehr hätte kämpfen müssen.
Ich hätte richtig abgekotzt, Alter. Überleg mal, 28 Jahre einfach verschwendet. 28 Jahre. Nichts. Also bis im Dschungel ganz alleine, der hatte ja keine sozialen Kontakte. Oh, das ist schon heftig.
Es gibt einen sehr schönen Film mit Brendan Fraser aus den späten 90ern. Ich muss mal kurz nachgucken, wie der heißt, weil ich weiß den Namen nicht mehr. Warte. Ist es Blast from the Past? Ja, im Englischen heißt er Blast from the Past. Im Deutschen heißt er, glaube ich, sowas wie, ach Gott, keine Ahnung. Warte mal, das will ich nachgucken, damit die Leute das gucken können. Weil der ist wirklich schön, der ist von 98 oder 99. Da geht's um einen jungen Mann, dessen Vater an den Weltuntergang glaubt in den 60er Jahren. Warte mal, jetzt gleich habe ich's. Eve und der letzte Gentleman ist auch ein absolut bescheuerter Titel. Aber wenn ihr den mal gucken könnt irgendwo, das ist eine wirklich schöne romantische Komödie. Da geht's halt darum, dass Brendan Fraser, das war um die Zeit, als er bekannt geworden ist mit der Mumie. Brendan Fraser kennst du von der Mumie noch, oder? The Mummy. Einer der großen Actionfilme unserer Jugend, so, ne? Die Mumie. So Indiana Jones, aber mit Mumien ein bisschen. Und genau. Und Brendan Fraser wird von die Mumie.
Ja, die Mumie. Die Mumie war einer meiner Lieblingsfilme. Nicht mein Lieblings. Ja. Wobei, der war schon sehr weit oben bei mir.
Ja, der war auch wirklich gut. Die erste Mumie war wirklich, wirklich gut. Zweite Mumie war auch noch okay, dritte Mumie war nicht mehr so gut. In der zweiten Mumie gibt's die schlechtesten Computereffekte aller Zeiten, ganz am Ende, wo Dwayne The Rock Johnson den Scorpion King spielt. Und wenn man sich das heute anguckt, kann man kaum glauben, dass sie das so ins Kino gebracht haben. Also, ihnen ging irgendwie das Geld aus beim zweiten Teil. Und dann haben sie Computereffekte, wo damals Dwayne The Rock Johnson noch kein bekannter Schauspieler war. Da sieht er so katastrophal beschissen aus als Scorpion King. Da hat er ist halt so halb Mensch, halb Skorpion. Und die Computereffekte waren nicht gut. Beim ersten Mumie waren die Computereffekte dagegen sehr, sehr gut für die damalige Zeit. Jedenfalls ganz kurz zurück zu Brandon Fraser.
So in, okay, Brandon Fraser, ja.
Also Eve und der letzte Gentleman geht genau um das, worüber wir gerade sprachen. Also da geht es nicht um zweiten, nein, geht es um den Kalten Krieg. Da glaubt nämlich Christopher Walken als Vater, Physiker, Wissenschaftler, sonst was, dass die Welt durch den Atomschlag untergeht und verbunkert seine ganze Familie im Bunker 30 Jahre lang. Und die glauben, dass wirklich der atomare Krieg stattgefunden hat und Brandon Fraser wird von ihm dann alleine erzogen mit seine Ehefrau und er erziehen Brandon Fraser und bringen ihm Klavierspielen bei und altes Wissen und so. Und nach 30 Jahren kommt er das erste Mal aus diesem Bunker raus und muss feststellen, die Welt ist gar nicht untergegangen.
Boah, das ist
und darum geht der
scheiße.
Ganze Film. Ja, ist richtig scheiße, weil er braucht ziemlich lange in dem Film zu begreifen, dass die nukleare Katastrophe nie stattgefunden hat.
Ich frage mich immer aber, warum man sowas überleben will.
Du meinst, warum man, wenn die Welt wirklich untergeht, überhaupt im Bunker über... Es gibt ja viele so Prepper, ne, die dann halt im Bunker überleben wollen.
Ja, also Prepper, ja, die wollen dann im Bunker überleben. Die überleben dann auch. Die sagen dann, ja, ist dann Krieg, dann überlebe ich die paar Jahre. Aber mir geht's darum, was würde es mir bringen, wenn ich überlebe und alle anderen tot sind? Weil das Leben besteht ja nicht daraus, einfach zu leben oder halt ja physiologisch am Leben zu bleiben, sondern es besteht ja aus sozialen Kontakten, dass man ins Kino gehen kann, sich treffen, mal was essen gehen, was trinken, verstehst du? Aber wenn du das dann irgendwie überlebst, naja, ich weiß nicht, ob man dann so glücklich ist. Weißt du, wenn du dann sagst, oh Gott sei Dank, wir haben überlebt, alle anderen sind tot. Ja und dann? Dann hängst du die ganze Zeit mit deiner Familie ab und die werden alt, die haben keine Freunde, die finden keinen Partner. Weißt du, wie ich meine? Das macht doch gar keinen Sinn.
Warum sollte man weiterleben wollen, wenn die Erde nur noch ein Trümmerfeld ist? Das ist eine berechtigte Frage. Ja,
ja nicht nur Trümmerfeld, also, sondern auch die anderen Menschen nicht da sind. Bro.
Absolut, ja. Auch die Frage. Also, das wäre im Fall eines Atomkriegs ja wahrscheinlich der Fall, dass nur die allerwenigsten noch da wären. Ne? Und da geht es ja zum Beispiel im Fallout auch drum und so. Ne?
Ja,
wenn die Welt
so
nur noch
Prepper,
aus Bunkern besteht.
Also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben gesehen, was passiert ist, als Corona war und es um Klopapier ging. Was glaubst du, wie die Menschen abgehen, Digga, wenn du irgendwo bei irgendjemandem vorbeiläufst am Haus und es herrscht gerade Hungersnot und du riechst Bohneneintopf? Dann bist du aber nicht der Einzige, der da rein will. Weißt du, also dann hast du da auf einmal 100 Leute, 200 Leute, die dann das Haus stürmen. Deswegen...
Dazu habe ich letztens auch ein Buch gelesen von Cormac McCarthy, The Road, ist auch verfilmt worden mit Viggo Mortensen in den frühen 2000ern. Da geht es nämlich genau darum.
Der beste Schriftsteller.
Cormac McCarthy ist auch der gleiche Mann, der zum Beispiel No Country for Old Men geschrieben hat. Genau der.
Oh, aber das ist ein geiler Film, Alter.
Ja,
das ist ein richtig geiler.
Das ist auch ein geiler Film. Da geht es genau darum, dass ein Mann mit seinem Kind, es wird im Buch erklärt, dass es nicht sein biologisches Kind ist, durch eine komplett zerstörte Welt läuft. Also komplett die Welt ist. Es wird nie genau erklärt, was passiert ist, aber es wird nahegelegt, dass halt Atomkrieg stattgefunden hat. Und die schieben einfach einen Einkaufswagen mit ihren restlichen paar Sachen über eine endlos lange Straße an der Küstenseite von Kalifornien. Und es lebt nichts mehr. Keine Pflanze, kein Tier. Alle Tiere sind gegessen worden von den Menschen. Und das Einzige, was es noch gibt, sind so herumziehende Banden von Leuten, die dich ausrauben und dich dann kochen wollen und essen wollen.
Mahlzeit.
Und das
warum
Buch ist liest wirklich...
Du, ja, warum das liest Buch du ist immer nicht, so kaputte ist, Bücher, Alter? Du liest also ja, alle drei Bücher, die du mir gerade, die du gesagt hast, die habe ich erst letztens gelesen. Alles depressive, kaputte Dramen.
Weil wenn ich längere Zeit mit dir verbringe, werde ich immer so leicht suizidal, weißt du? Und dann denke ich jetzt, hole ich mich mal wieder ein bisschen hoch und dann lese ich ein bisschen The Road. Sehr empfehlenswertes Buch, hat wahnsinnig viel, hat glaube ich so einen Pulitzerpreis gewonnen, aber ist trotzdem wirklich sehr düster. Aber ich glaube, das, was du sagtest, die menschliche Natur ist nicht unbedingt positiv. Und wenn wir in einer solchen Situation, das hat man bei Corona gesehen, ich habe auch Leute gesehen, die sich bei Aldi an der Kasse um die letzten Nudeln gekloppt haben. Ich habe wirklich Menschen gesehen, die haben sich wegen einer Packung Penne fast in die Fresse gehauen. Und ja, Corona war eine besondere Zeit und ja, das war ein Ausnahmezustand, aber wie du gerade schon sagtest, nicht vergleichbar mit der Apokalypse. Also, und wenn du dann vorstellst, es wäre wirklich die Apokalypse, die Menschheit wäre wirklich am Arsch, also so richtig.
Keine
Chance.
Und
es gibt keine Nahrungsmittel mehr und so. Da wäre mit, sagen wir mal, Empathie, Mitgefühl und so, wäre ganz schnell vorbei. Aber ganz schnell.
Da muss man Bündnisse schließen.
Genau, da würde man nur gucken, wie lange kann man sich vom Bielendorfer ernähren. So, weißt du, er hat zwar dünne Beinchen, aber einen fetten Bauch. Wenn man mich schön einmacht mit ein bisschen Salz, dann kann man mich locker, meine Frau guckt schon so irritiert. Ja, 2 Wochen kann man von mir leben, locker. Mit meinem dicke Belly.
Ich glaube, also, das ist so ekelhaft. Also allein die Vorstellung, Alter. Aber da siehst du, also du kommst ja... Wenn man verhungert, es gibt ja auch sehr viele Erzählungen darüber, auch Kannibalismus, haben wir auch mal über diesen Flugzeugabsturz gesprochen, der in Südamerika da war, oder auch Leute, die dann auf dem Schiff Uruguay?
Es war die uruguayische Football-Nationalmannschaft, die da abgestürzt ist.
Ja, die sind irgendwie über Chile geflogen, gell? Und dann in den Anden abgestürzt oder so, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Also richtig scheiße, Digga. Aber, nee. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das nimmt dich ein Leben lang mit. Also wenn ich mir überlege, was mich aus meiner Vergangenheit noch einholt, also weißt du, so Dinge, die man gemacht hat oder getan hat.
Analverkehr am Hauptbahnhof, sowas.
Ja, das sind ja die positiven Sachen.
Das sind die guten Erinnerungen.
Das sind die guten Sachen. Also ich sag's mal so, also am Hauptbahnhof ist sehr gut. Am Nordbahnhof ist scheiße. Aber Hauptbahnhof, da macht Spaß. Aber nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird ja deine Psyche komplett vernichten, Alter.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also da in diesen depressiven Büchern, die ich gelesen habe, geht es auch genau darum, was das auf die Psyche auswirkt. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Urlaub sind, das wollte ich dich mal fragen, weil da habe ich vorhin drüber nachgedacht.
Ja, ich bin in der Türkei, du Wichser.
Nein, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Also das ist jetzt vielleicht ein rassistisches Vorurteil, aber dafür bin ich ja verantwortlich in diesem Podcast für rassistische Vorurteile.
Jetzt kommt's.
Türken reisen nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben, egal wo ich hingereist bin, noch nie Türken getroffen, weil ihr immer in die Türkei reist. Das liegt an eurer wahnsinnigen Heimatverbundenheit, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo auf der Welt, wo ich war, ob es jetzt auf Curaçao war, den Seychellen, Gran Canaria, Mallorca oder halt auch in exotischeren Orten, also Russland oder so, wo ich auch schon war, dass ich jemals gesagt hätte, dass jemand zu mir gesagt hätte, this is a Turkish tourist.
Das ist
kann
aber
das sein, dass
so,
das wirklich ein bisschen anders ist als das?
Da muss ich dir absolut recht geben, Basti. Ich finde, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ja, du bist ein Rassist und Rechtsradikal. Ja.
Ich habe mein Parteiheft von der AfD schon hier. Es ist alles vorbereitet. Alles nimmt mich in ihren Schoß.
Ich habe keine
ist
Ahnung.
Doch, es ist, aber ist dir das nie aufgefallen? Also das klingt jetzt doof, aber du gehörst zu den wenigen Türken, von denen ich gehört habe, dass sie jetzt sagen, ich fahre jetzt hier. Also, wie oft triffst du, wenn du unterwegs bist, türkische Mitreisende?
Ja, ich glaube, es hängt halt davon ab, in welche Länder du reist. Also viele
Türken. Wo würden die Türken denn jetzt in Sommerurlaub hinfahren, wenn sie nicht in die Türkei fahren?
Ich sag's mal so, du lebst halt in einem Land, wo du halt alles hast. Du kannst ja hier Skifahren, du kannst, also ich bin ja gerade in der Türkei und es stimmt auch wirklich. Also viele Türken machen in der Türkei Urlaub. Du musst ja überlegen, Bro, also egal wo du in der Türkei lebst, du hast ein paar Stunden Autofahrt und bist halt an dem Strand. Ob es jetzt am Schwarzen Meer ist, Mittelmeerküste ist, die Türkei ist ja eigentlich zu 70% vom Wasser umgeben, weißt du, oder 60%, sage ich jetzt mal so, außenrum. Ist ja Schwarzmeer.
Ja gut, aber das gilt ja für andere Länder auch, die Urlaub machen. Also das würden ja Spanier oder Italiener, hier sind zum Beispiel sehr viele Italiener. Italien ist wunderschön, voller toller Strände und die rennen trotzdem hier auf den Seychellen rum. Ich meine das überhaupt nicht, ich meine das nicht rassistisch.
Nein,
oder so.
Das
ist ja völlig okay,
also,
es hat ja eine Heimatverbundenheit.
Ich glaube, es ist
ja
ein finanzielles,
okay,
finanzielles Ding auch, Alter. Also ich glaube halt, es ist auch ein finanzielles Ding. Ich meine, Durchschnittseinkommen in der Türkei sind, glaube ich, 500 Euro, 600 Euro.
Tendenziell auch im Durchschnitt mehr Kinder wahrscheinlich, die man mitnimmt, ne? Also man hat mehr Kinder pro Familie.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also es war vielleicht mal ganz früher so. Aber, also ich meine, guck mal, wo wir jetzt leben, hier am Schwarzen Meer, wir sind ja auch hier, also die Leute, die ich kenne, die haben hier alle ein Kind, zwei Kinder. Also wenn jemand schon drei Kinder hat, sage ich auch schon, wow. Also die neue Generation. Das ist so? Ja, also ich kenne jetzt hier keinen, der 12 Kinder hat, Alter, oder 8. Also, nee, das ist eher selten. Ich sag's mal, ist ein finanzielles Ding. Also, es ist wirklich sehr, sehr teuer hier, Basti. Also, hier in der Türkei, ich frag mich echt, wie die Leute das machen, wie die das alles zahlen. Also, wenn du hier normal essen gehst, bist du bei 40 Euro, 50 Euro.
Zu zweit oder allein jetzt?
Nee, zu zweit. Das ist viel Geld. Also das ist 10% von deinem Einkommen. So. Ja. Also ich glaube, Mindesteinkommen.
Ist natürlich die Frage, ob du jetzt von einem Touristenessen sprichst oder von einem. Hier auf den Seychellen zum Beispiel ist auch alles unglaublich teuer. Da, wo du ganz preiswert essen kannst, sind halt die sogenannten Takeaways. Da, wo auch die Einheimischen essen. Aber selbst da kostet dann Essen immer noch 10 Euro so.
Ja, die Menschen, Bro, du musst jetzt mal überlegen, das iPhone ist weltweit am teuersten in der Türkei.
Ist das so?
Ja. Zum Beispiel, wenn du, hier gibt es auf jedes Fahrzeug nochmal eine, sowas wie eine Luxussteuer. Wenn zum Beispiel Mercedes in Deutschland 100.000 kostet, dann kostet das hier 200.000 Euro.
Was? Okay.
Ja, und wenn du hier zum Beispiel jemanden siehst mit einem hochmotorisierten Mercedes, dann weißt du, der hat richtig Kohle. Der hat dann wirklich richtig, richtig Kohle. Es gibt hier sehr wohlhabende Menschen, aber so im Durchschnitt, also viele strugglen hier. Und viele haben auch sehr, sehr viele Kreditkarten. Das ist jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ich spreche jetzt nicht für die ganze Türkei. Ich kann jetzt nur in meinem Umfeld das sagen. So Leute, die ich hier kenne, so Nachbarn etc. Klar, weißt du, da wo wir wohnen, leben auch zum Beispiel, unser Nachbar ist Oberstaatsanwalt. Und seine Frau ist Richterin, die haben jetzt jahrelang hier gegenüber gewohnt, jetzt sind die wieder ein paar Häuser weitergezogen, aber auch die Miete ist hier übertrieben teuer, Alter. Also ich weiß nicht, wie die Leute das hier machen. Und jetzt glaube ich halt, und jetzt musst du halt überlegen und jetzt willst du wegfliegen. Das Ticket kostet dich 2000 Euro und ein Hotel auch nochmal 1000, 3000 Euro. Das ist also Durchschnittseinkommen, das kann sich keiner leisten. Und wenn du halt Spanier bist, da ist halt das Durchschnittseinkommen viel höher. Oder Italiener oder Deutscher oder auch in Griechenland. Deswegen weiß ich, ich vermute, dass es daran hängt.
Ja, Spanien ist auch sehr am Struggeln finanziell, glaube ich. Aber ich meinte jetzt auch die Deutsch-Türken, also die Türken, die in Deutschland leben, fahren, also alle Türken, ich kannte ja vor dir auch schon andere dadurch, dass ich nur mal aus Gelsenkirchen komme und in meiner Klasse, die Hälfte der Leute türkischstämmig waren, die machen alle in der Türkei Urlaub. Immer. Ja, also ich weiß nicht, die türkischen Kids bei mir im Gymnasium oder auf der Grundschule oder so, wenn du gefragt hast, was machst du im Sommer? Erster Tag, ab in die Türkei, 6,5 Wochen aber, später, okay, zurück aus der Türkei.
Das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt reden wir über die Deutschland-Türken. Also Türken aus Deutschland, ja, viele von denen machen in der Türkei Urlaub, weil du besuchst ja auch deine Familie.
Klar, ne? Der Familienfaktor kommt auch dazu.
Genau, der Familienfaktor kommt halt dazu. Also aber guck mal, wenn ich hier meine Cousinen zum Beispiel, die sagen auch zum, die sind jetzt zum Beispiel in Bodrum, sind die runter und haben Urlaub gemacht oder in Alanya oder obwohl die hier am Schwarzen Meer leben, sind die halt ans Mittelmeer oder gehen Richtung Ägäis und machen halt dort Urlaub. Das ist so für die, fahren dann mit dem Auto rüber oder hier, also die Busse oder halt Flugzeug. Das geht eigentlich so hier so innerhalb Türkeis kann man sich das noch leisten, so ein Flug. Und dann machen die halt dort Urlaub. Klar, ist dann halt nicht 5 Sterne All-Inclusive, wo halt die ganzen Touris sind. Wobei ja auch die Hotels extrem teuer geworden sind, Basti. Also
früher war Türkei schon immer in Anführungszeichen so, weißt du, All-Inclusive billig Urlaub. Also da, wenn man preiswert Urlaub machen wollte, ist man in die Türkei oder Ägypten.
Weißt du noch Bodrum? Als wir am Bodrum. Flughafen waren.
Ich erinnere mich an Bodrum, und an den Kebab für 18 Euro.
Ja, genau. Und dann, ich bin doch aufs Klo, dann haben sich doch die Jungs, das Kamerateam, haben sich doch Bier bestellt und ein Bier hat 16 Euro gekostet. Ein kleines und ein großes 19 Euro.
Ja, weil unser Kamerateam versoffene Schweine sind.
Quatsch, die wollten doch einfach mal ein Bier trinken, sonst haben sie ja nur Raki getrunken, die Wichser. Ja.
Genau. Aber es war wirklich, das stimmt, am Flughafen, das war selbst in Relation zu Deutschland. In Deutschland ist ja auch schon so, du gehst an den Flughafen, was? Warum kostet Wasser hier 7 €? Aber an der Türkei war es noch mal krasser, das stimmt.
Ja, das war echt krass. Und deswegen frage ich mich ja, ich sag dir ja auch, guck mal, ich habe auch von einigen gehört, zum Beispiel, dass die Hotels keine Einheimischen nehmen. Weißt du, wenn du da halt anrufst und da ein Hotel buchen willst oder so, dann sagen sie mal, ah, wir sind ausgebucht. Ah, da gibt's auch so voll viele so Anrufe, weißt du, was sie in TV-Shows gezeigt haben, so. Das dann Hotels, die haben dann halt Strafen bekommen.
Okay.
Aber die wollen halt ausländische Touristen, weil die halt sagen, ja gut, die geben dann dort noch mehr Geld aus. Ja, die geben halt mehr Geld aus. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich kann's mir nicht erklären.
Ich gucke so einen Essenstester bei Instagram manchmal, so einer mit einer Glatze und einer Brille, ich weiß den Namen leider gar nicht, Restaurant-Tester oder sowas.
Kemal Üreş.
Und ja, der ist Türke, genau.
Genau.
Und der war auch in Bochum, glaube ich. Und hat da eine Kugel Eis für 10 € gekauft, einfach nur um zu testen, ob es das gerechtfertigt ist. Und da habe ich auch schon gedacht, ey, Kugel Eis für 10 € ist schon eine Ansage, ne? Also ist schon, das ist schon eine Frechheit. Das ist schon...
Bro, das ist... In diesen Urlaubsgebieten. Ein Lahmacun, 15 €.
Ja, aber es ist, also, ich weiß nicht, ob das so klug ist, also gegenüber den Touristen, weißt du?
Natürlich
Weil,
nicht.
Das ist halt nur auf die kurze Zeit gedacht. Also es geht ja auch nicht darum, irgendwie billig Urlaub anzubieten und dass die Leute, weißt du, da hinkommen und denken, ich besauf mich jetzt und fress mich voll für 5 € am Tag. Aber wenn du den Touristen das Gefühl gibst, wir ziehen euch ab, also verarschen euch, so richtig verarschen, dann kommen die halt nicht wieder. Und dann hat die Tourismusindustrie der Türkei in 10 Jahren einfach ein krasses Problem, weil dann
ja,
sagt
also
halt
dieses
keiner,
Jahr
ich flieg da nochmal hin.
Dieses Jahr ist es ja 3% zurückgegangen, soweit ich, also ja, ich habe es in den Nachrichten gehört, 3,5% ist es zurückgegangen. Trotzdem sind hier noch Millionen Menschen, die Urlaub machen, aber halt 3% ist halt 3%, ist halt eine der Haupteinnahmequellen. Aber in Deutschland musst du jetzt gar keinen Urlaub mehr machen, Alter. Da ist ja in Deutschland ist ja gerade auch 40 Grad. Ey, das ist so krass. Digga, bei uns hier, ich bin am Schwarzen Meer, ist 29 Grad, Basti, 30 Grad. Und in Deutschland ist 38.
Ich weiß. Ist der wärmste Punkt im Moment ist die Alpenregion. Das muss man sich mal vorstellen. Der wärmste Punkt von ganz Europa, ich habe so ein Reel gesehen von einem Wettermann aus dem MDR.
Nein.
Oder NDR, der einen Anfall gekriegt hat, weil er sagte, was wollt ihr eigentlich immer? Wir reden über den Klimawandel, ihr glaubt uns nicht. Und jetzt muss ich euch eine Karte zeigen, dass der wärmste Punkt in ganz Europa die Alpen sind. Wie viel bescheuerter geht's denn noch? Das ist in 5000 Jahren nicht einmal passiert. Das passiert einfach nicht. Die Alpen dürfen nicht der wärmste Punkt Europas sein. Das sind halt die scheiß Alpen. Das ist einfach, da ist nicht, da, natürlich ist der Sommer auch wärmer, aber noch nicht 40 Grad.
Hatten die vor 5000 Jahren ein Thermometer?
Die hatten kein Thermometer, die hatten nur Wetterfernsehen. Und da haben die durchgesagt, nee, ist gerade nicht so warm, du Arschloch. Aber es ist einfach, weißt du, also das ist wirklich eine Entwicklung, die creepy ist. Und ich meine, in Deutschland dieser Sommer ist halt krass. Ne? Also die
Hitze. Ist echt krass. Das ist echt abnormal. Also ey, wirklich, ich weiß nicht, also ein paar Tage, ich war jetzt die ganze Zeit im Ausland, Alter. Aber ein paar Tage war ich ja auch in Deutschland. Ich konnte nicht mehr, Alter. Du kannst nicht atmen, du bist im Schwimmbad, das bringt gar nichts. Also es ist
ja, weil
echt
es halt
heftig.
Nicht diese angenehme Wärme ist oder angenehme Hitze, weil es so richtig schön Sommergefühl, sondern es ist so diese Schwere, so dieses wie Blei, das auf einem drauf liegt. So 40 Grad ist halt nicht geil, ne, sondern 28 Grad sind geil. Aber 40 Grad sind einfach so, du hast auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Du liegst nur rum, es ist alles viel zu warm, viel zu schwitzig. Und
Stuttgart, die kommenden Wochen. Also es ist immer 35, 33, 34. Erst am Montag nächster Woche regnet es, da ist 24 Grad.
Ist halt auch für die Natur nicht gut. Also einfach für die Tiere. Weißt du, unsere Natur in Deutschland ist ja an diese Hitze nicht angepasst. Weder die Bäume sind darauf vorbereitet, noch die Pflanzen, noch die Tiere. Weil, guck mal, der Rhein ist, also alle Flüsse in Deutschland sind gerade faktisch leer. Der Wasserstand vom Rhein liegt bei was? Irgendwie 70 Zentimetern oder so? Normalstand sind 3,5 Meter. Also die ganzen Fische
Wahnsinn.
Kriegen ja keinen Sauerstoff, die verrecken halt da drin. Weil umso wärmer das Wasser wird, umso weniger Sauerstoff ist im Wasser. Das kennt jeder, der ein Aquarium hat. Und das ist halt extrem
schlecht. Und du hast drei.
Ich habe drei. Ich hatte mal eins und dann sind drei draus geworden innerhalb von zwei Tagen. Aber mein Freund Matti, der sich gerade um meine Fische kümmert, Astor, der Kampffisch, hat überlebt. Ich bin sehr stolz.
Echt jetzt? Geil, Basti.
Ja, ich habe es durchgezogen. Ich habe sein Leben gerettet. Ja, das war eine Nacht- und Nebelaktion, weißt du? Das war wirklich, ich habe alles getan, um das in Ordnung zu bringen. Ich hatte ein schlechtes
Gewissen. Mein Onkel hat jemanden das Leben gerettet.
Was? Wie denn? Durch drei Aquarien?
Vor zwei Tagen. Ein Herzinfarkt.
Herzinfarkt?
Vor drei Tagen hat er gesagt, bei sich im Dorf, so ein Typ, die waren auf den Feldern, weil jetzt so die Haselnussernte bald kommt und haben da halt gearbeitet. Und dann hat der eine auf einmal gemeint so, boah, ich habe voll Stechen in der Brust und es zieht in die Arme und so. Und dann hat mein Onkel gemeint, hey komm, wir gehen und dann... auf einmal hat der Typ sich übergeben, der so, fuck, der hat einen Herzinfarkt, Alter. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob das richtig war, dann hat er halt versucht, den halt irgendwie aufrecht hinzusetzen. Hat auch gemeint, er hätte eine Herzdruckmassage gemacht, aber ich weiß nicht, ob man das machen darf, wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Ich habe keine Ahnung.
Also wenn jemand einen Herzstillstand hat, dann ja. Genau. Bei Herzinfarkt eher nicht so.
Weiß ich nicht, Digga. Aber der Typ also hat überlebt.
Wenn die Person, ja. Also,
das ich ist, weiß es nicht. Er hat es mir erzählt. Ich war so, ja, aber es also ist richtig.
Ich habe Mund zu Mund gemacht. War das notwendig? Na, vielleicht.
Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, Alter. Aber irgendwie kam dann halt Krankenwagen und die Gendarmerie und dann hat er überlebt.
Dein Onkel ist ein Held. Ich muss sagen, ja, dass man, also ich erinnere mich natürlich genauso wie du ungefähr 3% an den Erste-Hilfe-Kurs aus der Fahrschule. Kannst du dich daran noch erinnern?
30-2.
Was?
30-2.
30-2, was heißt das?
30 mal Herzdruckmassage, zweimal Beatmung. Atmen.
Ah ja, gut, okay. Aber ich meine, so stabile Seitenlage wüsste ich jetzt nicht genau, ob ich das hinkriegen würde.
Ich hab sogar eine Nummer darüber, dass man das nicht mehr weiß. Das ist, weil, guck mal, seitdem wir Führerschein gemacht haben, ist jetzt fast 30 Jahre her, Basti.
Das ist
wie
traurig.
Oft hat sich das geändert? Wie oft haben die gesagt, ja nee, nur 15 Mal, dann 10 Mal pusten, dann nochmal 15 Mal, 10 Mal und dann nur 8 Mal pusten. Und dann kam ja so, 5 Jahre später hieß auf einmal so, nee, das war komplett falsch, gar nicht mehr pusten, nur noch drücken. Dann Anni zwischendurch mal und du, Alter, aber stabile Seitenlage, wann macht man das nochmal?
Damit man sich nicht an der Zunge verschlucken kann. Und
ja, an seinem Erbrochenen, glaube ich.
Ja, oder auch erbrochenen Zunge und so. Und weil es wohl die beste Haltung für den...
Wir sind richtige Fische. Keine Ahnung. Überleg mal, jemand hat einen Unfall und du und ich kommen und der so, endlich Hilfe ist da und wir zwei diskutieren jetzt. Aber warte mal, was macht man stabile Seitenlage?
Ich sehe gerne Videos bei TikTok und so, wenn Leute irgendwie, weiß nicht, vom dritten Stock Balkon fallen, unten auf den Kopf, du weißt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt irgendein Freund, will helfen und zieht die bewusstlose Person an den Armen so vom Gelände weg. Und du denkst so, oh Bruder, mein Gott. Ich würde den Kopf jetzt nicht bewegen gerade. Ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, den Kopf zu bewegen.
Das Erste, was man wirklich machen sollte, ist den Notruf wählen. Es ist einfach so. Und die geben dir ja dann, die können dich ja dann auch anleiten. Die sagen ja dann auch, ist die Person ansprechbar? Atmet die Person noch? Machen Sie bitte das, kontrollieren Sie das, gucken Sie, dass keiner kommt, ziehen Sie nicht an seinem Kopf. Weißt du, das ist ja das Beste, was du machen kannst. Aber da auf, ja gut, ich weiß es noch ungefähr, ist nie ein guter. Weißt du, das ist ja wie wenn du am offenen Herz operiert werden sollst. Und bevor du die Narkose bekommst, sagt der eine Arzt zum anderen so, ja, wie machen wir das jetzt? Ja, also ich weiß es noch ungefähr. Also ich glaube,
ich würde hier mal da links schneiden und dann gucken wir, was passiert.
Ich habe so eine Serie angeguckt, ich habe so abgekotzt, The Cleaning Lady. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Ja, da geht es um eine Frau, die aus den Philippinen geflohen ist nach, also eigentlich ist sie Kambodschanerin, ist dann, hat aber in den Philippinen ist sie groß geworden, ist dann nach Amerika geflohen, weil ihr Sohn krank ist, der hat irgendeine schwere Leberkrankheit. Und sie ist aber eine studierte Ärztin, darf aber in Amerika nicht praktizieren und sie ist ja natürlich auch ein Flüchtling. Und das ist so eine Serie, die kritisiert ein bisschen so die Einwanderungspolitik, auch wie schwer das ist, sich in Amerika dann auch wieder zurechtzufinden, dass die Leute sich verstecken müssen und. Also es gibt viele Ebenen Und sie ist eine Putzfrau. Und wie man das in amerikanischen Filmen immer so hat, muss ja natürlich dann noch irgendwas Schlimmes passieren. Sie putzt und dann wird sie Zeugin von einem Mafia-Mord. Und dann der Typ verliebt sich in die und sagt, okay, dann beseitige jetzt die Leiche. Weißt du? Und auf einmal arbeitet sie jetzt als the cleaning lady für die Mafia. Und sie ist ja eine Ärztin, bla bla bla. Und dann gibt's immer wieder so halt so dieses Typ. Das ist sehr angelehnt an eine argentinischen Telenovela. Weil die das irgendwie nochmal verfilmt haben. Aber es kam dann diese eine Szene. Sie haben irgendwie eine Spendenleber gefunden über diese Mafia-Connection und in Amerika machen die das nicht. Dann ist sie nach Mexiko und der Arzt in Mexiko hat dann gesagt, ich mach's nicht. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich aufgeregt habe. Und dann hat sie gesagt, dann mach ich das. Und dann hat sie eine Lebertransplantation gemacht. Und ich habe mich da so aufgeregt, Digga.
Die Cleaning Lady.
Die Cleaning, ja, sie ist ja eine studierte Herzchirurgin.
Okay.
Weißt du? Mhm. Aber Digga, also eine Lebertransplantation ist eine der schwierigsten Organtransplantationen, die es überhaupt gibt. Da brauchst du so viel Erfahrung. Und die so halt mitten im Film. Deswegen hasse ich auch diesen, es gibt so eine Serie auf Netflix mit diesem autistischen Arzt.
The Good Doctor.
Oh mein Gott, Digga, ich habe mich so aufgeregt. Meine Frau liebt das. Und ich habe schon am Anfang, am Flughafen kippt einer um und er steht daneben und dann hält er immer so seine Hände so vor den Körper und sagt so, nun, das würde ich nicht machen, weil sie wissen ja, dass die Arteria vertebralis bla 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 und hier links verläuft. Ich würde eher mal versuchen, das, weißt du, so wo ich mir gedacht habe, ja natürlich, das ist so realistisch. Weißt du, Serien könnten eigentlich so gut sein. Aber bei so gewissen Sachen kacken die rein, sodass du sagst, jetzt bin ich raus.
Ich habe eine Zeit lang Dr. House geguckt und musste dann irgendwann aufgeben, wo er sich freiwillig mit Hantavirus, HIV und Heroin infiziert, nur damit er beweisen kann, dass er im Recht ist und denkst so, das würde nie passieren. Also das ist jetzt übertrieben, was ich gerade gesagt habe, aber bei Dr. House kommen ab Staffel 3 Sachen vor, wo du selbst als denkender Mensch sitzt, ey, so besoffen kann doch kein Autor gewesen sein, dass sie das aufgeschrieben haben, gesagt haben, ja, das filmen wir jetzt. Also wirklich, der verstößt gegen jede Regel, jede medizinische Regel, die es gibt auf der ganzen Welt. Und dann sagen sie immer, ja, eigentlich müssten wir sie feuern, aber sie sind halt der Beste. Und er so, ja, ich bin halt der Beste. Und dann geht die Serie so weiter. Und denkst du, er hat gerade einem Kind ein Affengehirn eingesetzt, das er vorher getestet hat an 2 AIDS-Patienten. Denkst du, weiß ich nicht, ob man das so machen würde, ungefragt. Aber die ganze Serie ist so, die ganze Zeit, wo du ständig denkst,
warum? Das kann doch nicht.
Er hat sich selber mit dem Virus infiziert, um zu beweisen, dass es ungesund ist. Obwohl das in der Geschichte der Menschheit wirklich wahr ist. Es gibt einen Nobelpreisgewinner, der beweisen wollte, dass Magengeschwüre von bakteriellen Infektionen kommen. Und das hat ihm jahrelang niemand geglaubt.
Helicobacter pylori heißt dieses Bakterium.
Naja, jedenfalls hat er dann ein Glas mit Helicobacter hat er getrunken vor laufender Kamera und hat Magengeschwüre entwickelt und hat damit bewiesen, dass er recht hatte und hat den Nobelpreis bekommen dafür.
Okay, krasser Motherfucker. Also
das ist durchaus ein krasser Motherfucker. Ich habe vorher Unrecht gehabt, wäre eine Stunde später tot gewesen. Also, was ein dummes Arschloch. Ich meine, das passiert auch, ne? Also, dass Leute einfach dumme Arschlöcher sind. Also, es gibt Aufnahmen von zum Beispiel dem ersten Fallschirmsprung vom Eiffelturm. Franz Reichelt, ein deutscher Entwickler. Das war nämlich genau das Gegenteil von dem, weißt du? Also, wenn alle sagen so, mach lieber nicht. Und der Typ sagt, ich mach doch und ist leider nicht so gut. Da gibt's Videos von, wie er 1912 vom Eiffelturm springt mit seinem selbstgebauten Gleitschirm. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Batman mit so einem Kaiser-Wilhelm-Bart. Und dann springt er halt vom Eiffelturm in 100 Meter Höhe und klatscht einfach am Boden. Weil das, was er da gebaut hat, war halt scheiße.
Scheiße. Aber Basti, wegen diesen Menschen sind wir da, wo wir heute sind.
Ja, jetzt nicht bei ihm unbedingt, aber Menschen, bei vielen anderen
Menschen, die besessen sind. Ja, aber nein, das sind ja Menschen, weil er das gemacht hat und die anderen halt dann herausfinden wollten, was er falsch gemacht hat, hat man sich ja dann weiterentwickelt. Aber Leute, die halt besessen waren von irgendeiner Idee und dann gesagt haben, ich mach das jetzt, Alter, ist mir scheißegal. Also ich glaube, es wäre schlauer gewesen, hätte einfach irgendwas drangehängt, was ein Gewicht hat von 50 Kilo 60 und gesagt hat, ja, wir versuchen es jetzt erstmal damit. So schlau war angeblich nicht, aber... Nee, war nicht. Ja, so, ich spring selber am Monaco eben, weißt du?
Ich glaube, weil du gerade von Ärzten und komplizierten Operationen erzähltest, es gibt die Doku, das möchte ich zum Abschluss noch kurz empfehlen, auf Netflix, die habe ich vor 2 Jahren schon mal empfohlen, The Bad Surgeon, schlechter Chirurg, auf Netflix. Da bleibt einem wirklich die Kinnlade unten. Es handelt sich
um
einen,
was passiert da?
Einen italienischstämmigen Mediziner, Macchiani oder so heißt der, der halt behauptet, er hätte eine neue Methode, um Luftröhrenimplantationen zu machen. Und also es gibt Menschen, die sind an der Trachea, an der Luftröhre erkrankt und die durch Krebs oder was auch immer brauchen eine neue Luftröhre. Und er setzt denen so Keramikröhrchen ein auf den Stammzellen der Leute drauf sind. Und es kommt dann über den Verlauf, es wird sehr früh schon angedeutet, dass er ein Scharlatan ist, heraus, dass also alle Tests, die er an Tieren durchgeführt hat, entweder gefaked waren oder halt die zum Tod der Tiere geführt haben. Und er das trotzdem reihenweise an menschlichen Versuchspersonen ausprobiert hat, die dann auch alle gestorben sind.
Oh mein Gott.
Und der Typ hat gar kein Unrechtsbewusstsein. Der wird dann irgendwann von der Uni ausgeschlossen und angeklagt, aber er ist bis heute, soweit ich weiß, auf dem freien Fuß, weil er irgendwie geflohen ist oder ist auf jeden Fall absolute Katastrophe. Und der Mann hat reihenweise Leute umgebracht, die sein Vertrauen, sagen wir mal, genossen haben. Und ja, er hatte keine Ahnung, was er tat. Er hat es einfach mal ausprobiert.
Hast du das
kann man leider in der Medizin nicht machen, weißt du?
Mit der Fake-Ärztin, also nicht der Fake, das ist ja keine Fake-Ärztin, also eine Ärztin, der Marvin, ich weiß, kennst du den YouTuber Marvin?
Ja, das habe ich gesehen. Der Medizinstudentin, die Scheiße erzählt.
Ja, Mann, alter Falter.
Auch richtig jämmerlich, ey.
Die dann Werbung gemacht hat, also so als Influencerin für, weil er wollte ja kritisieren, dass ja immer diese, sind ja meistens Medizinstudenten, oder gerade Leute, die gerade eben Ärzte geworden sind, die dann irgendwo auf Insta, die nennen sich ja Medfluencer, medizinische Tipps geben. Und die machen ja auch viele Kooperationen und er wollte das halt, der macht das ja immer wieder, um halt Influencer und so auffliegen zu lassen. Und er hat eine Krankheit
Marvin
erfunden.
Marvin Wildhager heißt der, glaube ich, ne?
Seinen Nachnamen kenne ich nicht, ich weiß nur Marvin. Und er hat eine Krankheit erfunden, ich weiß gar nicht mehr, postnasale... Blablabla, eine Krankheit, die es gar nicht gibt. Und hat dafür irgendein Nasenspray erfunden. Und hat eine Internetseite gemacht, da heißt auch die Ärztin, die dort drauf ist, Jay Petto, glaube ich, mit Nachnamen. Weil das war angelehnt auf Pinocchio, weil das ist gelogen. Und mit Nase, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, hat eine Homepage erstellt und. Und die Frau, die da abgebildet ist, hatte mit KI, das ist eigentlich er als Frau. Also es ist echt lustig, dieses Video. Und diese Ärztin hat dann Werbung gemacht für ein Medikament, was man gar nicht braucht, für eine Krankheit, die es gar nicht gibt. Und
genau, und hat aber auch von ihren eigenen Erfahrungen mit dieser Krankheit erzählt.
Genau, dann hat sie noch dazu gelogen. Also das war ja noch schlimmer. Und er hat ja auch in dem Briefing ihr zugesendet, dass das Ziel ist, eine gewisse Angst in der Gesellschaft zu erzielen. Und das fand ich so krass, Alter. Also, man darf wirklich nicht alles glauben, auch wenn die Leute sagen, ich bin Arzt. Ja, was im Internet erzählt wird.
Ja, und sie ist keine Medizinerin, sie ist Medizinstudentin und selbst das hat sie, glaube ich, nicht abgeschlossen. Also, da gehört noch ein bisschen was zu. Ach so,
echt, war die noch nicht fertig?
Ja, nein, sie war nicht fertig. Sie hat ihre, also es wird wohl wild spekuliert im Internet darüber, ob sie überhaupt Medizin studiert hat. Weil auch dafür die Nachweise ein Stück weit fehlen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Menschen in der Lage sind, sagen wir mal, zu erfinden, zu lügen und damit durchzukommen. Zum Abschluss, weil ich das lustigerweise gestern noch gelesen habe, ich muss einmal ganz kurz den Namen nachgucken, weil Cambridge hat gerade einen absoluten Skandalfall mit dem jüngsten schwarzen Uniprofessor, den es je gegeben hat.
Warte, was ist da passiert?
Das ist ein, warte mal, Jason Arday hieß der. Und der ist jetzt von Cambridge, der war Soziologieprofessor in Cambridge und ist dort jetzt hochkant rausgeflogen, weil rauskam, dass seine gesamte Biografie plus seine Doktorarbeit gefälscht sind. Also nicht nur, dass er die Doktorarbeit von anderen Leuten wirklich Wort für Wort übernommen hat, sondern dass seine gesamte Geschichte, die er erzählt hat, also... Das ist wohl ein chronischer Lügner, der Typ. Der hat sich irgendwie in diese Position begeben und hat es geschafft bis zum Uniprofessor in Cambridge, hat aber seine gesamte Geschichte dazu erfunden. Also er hat behauptet, er wäre nicht in der Lage gewesen zu sprechen, bis er 11 Jahre alt war, hätte Schreiben erst mit 18 gelernt und wäre dann mit 25 Soziologe geworden. Und irgendwann während seiner Karriere jetzt in Cambridge, der hat ja ein paar Jahre gelehrt, hat er so viel Lügen erzählt, dass irgendwann mal einer nachgefragt hat. Also er hat immer noch einen draufgelegt. Zum Beispiel hat er erzählt, er hätte 30 Marathons in 35 Tagen gelaufen. Dann hat er behauptet, er wäre in so einer Werbekampagne stattgefunden. Dann hat aber einer rausgefunden, die Werbekampagne von 7up war 10 Jahre, bevor er geboren wurde. Und dann hat mal jemand seine Doktorarbeit angeguckt und musste feststellen, dass er wahrscheinlich eingestellt wurde, weil er einfach ins Profil passte als junger, also man nennt es DEI Hiring, also because of inclusion, nicht because of Fähigkeiten in dem Fall.
Aber und, jetzt habe ich ja eine Frage an dich, Basti.
Ja, bitte.
Warum hast du am Anfang, als du diese Geschichte angefangen hast, gesagt hat, ein Schwarzer?
Weil das der jüngste, weil das ja der sein USP war. Also das war das, was berichtet wurde, was das Wichtigste war. Der jüngste schwarze Professor aller Zeiten an der Universität Cambridge, Rassismus oder sogar im englischen Bildungssystem.
Rassismus ist keine Lösung, Basti. Rassismus. Eine Sache will ich noch ganz zum Schluss sagen. Hast du das mitbekommen, dass bei Felix Lobrecht eingebrochen wurde?
Ja, habe ich mitbekommen, ja.
Ja, das fand ich auch krass. Und,
ich habe wirklich nur am Rand mitbekommen, ich weiß, aber ich meine, es ist natürlich ein Problem, wenn du auf jeder Bühne Uhren für 500.000 Euro trägst, kann das natürlich Leuten den Hinweis geben, dass bei dir zu Hause Kohle liegen könnte.
Das war so krass, der ist nach Hause gekommen und das war halt alles durchwühlt und eigentlich sind die Täter abgehauen, weil der Feueralarm losgegangen ist. Die haben versucht, den Tresor zu Hause aufzuflexen. Und die haben dann irgendeine Louis Vuitton-Tasche geklaut und seine AirPods. Und über die AirPods konnten die die Leute lokalisieren.
Ach stimmt, weil die eine Voice-Funktion haben, ne?
Genau, und dann ist Felix mit dem Polizisten losgezogen, einen Tag später, glaube ich, oder so, und hat die dann gesucht. Und dann hat sich das Ziel bewegt und so. Und dann haben die am Ende die Kopfhörer in irgendeinem Auto gefunden. Bis dahin weiß ich's. Mehr weiß ich dann auch nicht mehr, was dann passiert ist. Aber ich habe es mal recherchiert, Bro, und in den letzten Jahren sind die bei ganz vielen Influencern, Streamern und auch Künstlern eingebrochen und Personen des öffentlichen Lebens. Weil die halt immer preisgeben, hey, ich bin gerade im Urlaub oder hey, ich bin gerade unterwegs. Und die wissen dann, okay, das Haus steht leer, jetzt gehen wir da mal rein.
Das ist natürlich clever. Vorteil bei mir ist, ich habe nichts. Also wenn einer meine große Sammlung aus VHS-Kassetten der 80er Jahre haben möchte, müsste er jetzt in meinen Keller gehen, sonst ist wirklich nichts zu holen. Ich habe keine Rolex.
Ja. Und ich kann es bestätigen. Ja, ich kann es wirklich bestätigen. Also wenn ihr zu Basti nach Hause geht und rausgeht, das Einzige, was ihr habt, dann habt ihr Tripper.
Dann habt ihr das Einzige, genau. Den könnt ihr mitholen. Wenn er einmal mein Badezimmerhandtuch durchs Gesicht zieht, dann nimmt er einen richtig schönen Tripper mit. Sonst gibt's bei mir absolut gar nichts zu holen. Da müsst ihr schon zu Özcan Kosa nach Karlsruhe fahren. Da habe ich gehört, da lagert einiges.
Alles.
Allein diese Goldvorräte, die du da, weißt du, so smogartig zusammengeklaubt hast.
Türk Nox ist bei mir zu Hause.
Türk Nox. Ja,
ich hab die Goldvorräte von China und den USA, alles bei mir zu Hause.
Alles schön.
Aber das ist wirklich ein Ding, ich habe zu Hause nichts. Also wenn sowas wie in Gelsenkirchen passiert, bin ich richtig gefickt. Aber bei mir zu Hause, ich finde das auch immer, ich verstehe nicht, warum Leute einen Tresor zu Hause haben, Alter. Die klauen ja Tresore, irgendwie 300 Kilo Dinger stemmen, so Profis können die einfach. Das ist für die das kleine Einmaleins. Ich bin ja früher auch in Wohnungen rein. Also ich weiß, was du zu Hause haben solltest und was nicht. Und ich habe nichts zu Hause.
Es ist weh, aber lass bitte meine Kampffische in Ruhe. Seid so lieb. Ne? Oder wenn ihr schon drin seid,
was
füttern
würdest
bitte.
Du machen?
Ja, füttern.
Aber eine Frage habe ich noch. Was würdest du machen wirklich, wenn bei dir zu Hause eingebrochen wurde und am Ende kommt raus, ich war drin? Ich würde mich so kaputt. Das Einzige, wenn ich bei dir einbrechen würde, ich würde dir einfach so ein riesen Dildo unter dein Kopfkissen legen. Weißt du, mit so einem, mit einer Fernsteuerung, wo
jetzt
man anrufen kann.
Das
und
doch
wenn
nicht.
Aber ich würde dann so, weißt du, wenn ich dann anrufe, dann macht so und dann vibriert das. Und das würde ich einfach mal gern machen, dass du so nach Hause kommst und sagst, Mann, das war heute aber ein wirklich harter Tag. Ich muss, also so viele Shows habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt gehe ich mal ins Bett und dann hörst du auf einmal so. Du so, was ist denn das? Habe ich mein Handy so auf Vibration gestellt? Oh, was ist denn, hä? Oh mein Gott, das ist ja ein riesen Dild. Ja, es juckt gar nicht mehr. Meine Mückenstiche jucken gar nicht mehr. Das ist ja super. Ich hab dich lieb, Basti.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Dankeschön. Danke, Özcan. Ich hoffe auch, dass du nicht an einer ansteckenden Krankheit in der Türkei verreckst. Pass auf dich auf, lass dich nicht vom Waschbär beißen und bis bald. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava.
Bis bald. Und übrigens, wenn ihr die Folge hört, dann sind wir, Basti und ich, schon wieder zu Hause.
Wir sind schon wieder zu Hause. Ja, ich fahre morgen nämlich zurück.
Ne? Fliegst du morgen schon?
Ja, ja.
Okay, tschüss.
Tschüss.